Halleluja!
Halleluja!
Amen.
Genau, Halleluja! So fängt unser Psalm heute an. Und zwar, was heißt jetzt Halleluja? Eigentlich brauche ich die Frage nicht stellen, weil ich bin mir sicher, dass die meisten wissen, was sich dahinter verbirgt. Und zwar heißt es im Grunde genommen, preiset den Herrn. Und ich weiß nicht, ob ihr das so nachempfinden könnt. Vor 2 oder ist es sogar schon fast 3 Wochen her, irgendwie, ich habe ganz normal, also mir ging es allerdings ähnlich, während der Zeit, als ich so krank war, ich konnte gar nicht in der Bibel lesen, aber das war eigentlich eher, weil ich irgendwie zu schwach und zu elend war und eine Viertelstunde Bibel lesen, dann war ich so fix und fertig, dass ich wieder ins Bett gehen musste. Ja, und dann habe ich wieder angefangen, in der Bibel zu lesen und ja, und irgendwie... Ich lese jetzt momentan im Neuen Testament, ist zwar auch toll, die Evangelien zu lesen, aber irgendwie, keine Ahnung, hatte ich weiß es selber nicht, das Bedürfnis, irgendwas so richtig für die Seele zu lesen. Und dann habe ich einfach Psalmen aufgeschlagen und habe gedacht, irgendwie will ich jetzt meiner Seele einfach noch ein wenig so einen Schub verleihen, sage ich jetzt einfach mal. Und da bin ich an dem Psalm 113 hängen geblieben. Und er fängt an, Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn, gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Und ich finde es so klasse. Einfach, ja, er fängt mit einem so richtigen Aufruf an. Ich habe das versucht, ein bisschen deutlich zu machen, indem ich ein wenig lauter war. Aber ich wollte jetzt so nicht, eigentlich habe ich gedacht, ich schreie es euch einfach an den Kopf. Aber ich habe mich dann doch nicht ganz getraut. Aber er sagt, Halleluja, lobet. Und dann fängt er an, ihr Knechte des Herrn. Wer ist gern ein Knecht? Du, ich? Eigentlich nicht. Aber er sagt, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn. Und dann geht er noch mal ein Stück weiter. Gepriesen sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Ich habe vor einigen Jahren, das ist schon eine Weile her, einfach einen Spruch gehört. Ich denke, viele werden den, also einige werden den vielleicht sogar kennen. Und zwar heißt der, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Genau, und genau das ist es. Eine liebe ältere Schwester, die viel unter Zigeunern gearbeitet hat, die Tante Bertha Isselmann, so hat die geheißen, die hat immer einen Spruch auf den Lippen gehabt, vom Klagetal zum Lobetal. Und das hat die so in einer Inbrunst und so richtig fröhlich hat die das so rübergebracht. Und das hat auch im Grunde genommen ihr Leben markiert. Ja, ich habe die nie irgendwie traurig gesehen, nie klagen hören. Die war immer fröhlich und die hat eine blühende Fantasie gehabt, die Frau. Und die hat also zig solche Sprüche, hat die, meine Frau, wenn jetzt hier wäre, ist er leider nicht, aber die könnte euch da Sachen zitieren, die hat es also richtig so, auch in der Art und Weise, wie sie das, also die Tante Bertha Isselmann, preisgegeben, konnte sie das wiedergeben. Da bist du schier umgefallen vor Lachen. Aber richtig toll, diese Frau, was die auch für einen, also einfach für eine Fröhlichkeit ausgedrückt hat. Und ein Spruch, glaube ich, war auch, den sie immer wieder gebracht hat. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Darum habe ich jetzt einfach die Predigt mit diesem zweiten Satz überschrieben, nämlich mit Loben zieht nach oben. Und dann ihr Knechte. Die Frage, die ich dann hinten dran geschrieben habe, bist du gerne ein Knecht? Ich denke, keiner von uns.
Aber von Jesus, das bin ich gerne.
Ja, da will ich ja auch drauf hinaus. Die Frage ist, genau, bist du gerne ein Knecht Jesu? Und da muss ich ehrlich sagen, ja. Warum? Ich möchte jetzt aber erst auf eine ganz andere Sache eingehen, diesen sogenannten Great Reset. Der zielt im Grunde genommen nur darauf ab, uns Menschen zu versklaven und ich sage jetzt mal sogar mit irgendwelchen technischen Möglichkeiten, wie das jetzt im Einzelnen funktioniert. Ich habe da viel zu wenig Ahnung, muss ich wirklich sagen. Aber eins weiß ich, dass deren Ziel ist, irgendwas in unserem Kopf zu implantieren, um uns im Grunde genommen mehr oder weniger fernzusteuern. Dass die ihm Impulse geben können und entscheiden können, der lebt weiter, der lebt nicht weiter. Impulse geben können, ja, der soll jetzt, sage ich jetzt mal, in diese Richtung irgendwas machen oder in diese Richtung. Aber das Endziel ist immer, und das war, also im Grunde genommen, dass kein Mensch auf dieser Erde irgendwas besitzen darf. Braucht man ja nicht. So, wir mieten uns das. Oder leasen, egal welchen Begriff das man nimmt. Aber das Endziel ist im Grunde genommen, die Menschen, die sie unter ihrer, sage ich jetzt mal, Kontrolle haben, auszubeuten. Im Grunde genommen modernes Sklaventum. Und da geht es nicht darum, geht es dem gut, geht es dem schlecht. Oder was weiß ich, das ist denen sowas von, auf Deutsch gesagt, egal. Menschen sind für die im Grunde genommen eine Ware oder ein Mittel zum Zweck. Die sind dazu da, dass mein Geldbeutel immer fetter wird, dass ich in Saus und Braus leben kann, keine Ahnung, also alle Freuden des Lebens genießen kann. Sie sind auch dafür da, dass eben, wie soll man sagen, ohne dass ich jetzt da zu viel oder halt irgendwie, einfach auch für alles, egal was. Und das haben die ja zum Teil schon in der Vergangenheit gemacht, das hat man mittlerweile also herausgefunden, dass eben auch zum Beispiel viele, viele Kinder entführt worden sind und als Ersatzteillager verwendet wurden, egal in welcher Form. Ja? Durch Pädophilität und keine Ahnung was, dann hat einer eine Niere gebraucht, naja gut, okay, da hat man geschaut, was würde jetzt passen, dann hat man dem die Niere rausgeschnitten und dem Reichen halt implantiert. Solche Sachen. Und das würde genauso weitergehen. Das heißt, wir wären im Grunde genommen versklavte Menschen, die nur dazu da sind, dass denen gut geht und deren Taschen immer voller werden und wir im Grunde genommen ausgebeutet werden bis zum geht nicht mehr. Und wenn wir nicht mehr können, dann werden wir weggeschmissen wie eine heiße Kartoffel. Dann bist du halt nichts mehr wert. Dann drückt man auf den Knopf, pum, bist du tot und dann wirst du beerdigt, wenn du überhaupt noch beerdigt wirst. Schrecklich. Nur noch schrecklich. Und die Frage ist, möchtet ihr sowas erleben? Ich nicht. Definitiv nicht. Aber was ist, wenn ich ein Knecht Jesu bin? Was macht Jesus? Ist er so gestrickt, dass er uns unterjocht, dass er uns quält, dass er uns, keine Ahnung, ja einfach nur für bestimmte Zwecke, die ihm nutzen, ausbeutet? Macht das Jesus? Nee. Also da muss ich ehrlich sagen, diese, ich sage jetzt mal um die 40 Jahre, die ich jetzt mein Leben mit Jesus lebe, habe ich sowas nicht erlebt. Ja, man erlebt Krisenzeiten. Aber die Krisenzeiten, die haben im Grunde mal nichts damit zu tun, dass Jesus uns jetzt quälen will. Manches Mal ist es einfach so, dass ich auf dem falschen Weg mich befinde und Gott mich wieder zurückholt. Und dann kann es halt passieren, dass er einfach eine Krise in meinem Leben braucht, um mich ins Nachdenken zu bringen und mich wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Oder einfach mich zu erziehen. Und manches Mal gibt es auch Situationen, Krisensituationen, die ich gar nicht erklären kann. Ich hatte vor vielen Jahren, das ist jetzt auch schon ungefähr ja, 20, 25 Jahre her, eine ganz massive Glaubenskrise. Und ich kann bis heute noch nicht hundertprozentig sagen, warum ich diese Glaubenskrise durchgemacht habe. Ich habe Vermutungen, aber warum? Keine Ahnung. Aber Jesus hat mich wieder auf den richtigen Weg zurückgebracht. Und er hat wieder neu mit mir angefangen. Er hat mich nicht einfach fallen lassen. Er ist mir nachgegangen. Und warum? Warum tut er das? Weil ich so toll bin? Weil ich so ein wunderbarer Mensch bin? Weil ich so ein charaktervoller Mensch bin? Im Gegenteil. Es gibt so viele Dinge an mir, die möchtet ihr gar nicht wissen. Ja? Oder Dinge, die ich getan habe. Ja? Ihr würdet wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von mir kriegen. Aber Warum kann ich heute noch so dastehen? Weil ich immer wieder unter das Kreuz gegangen bin, zu Jesus, und habe mir vergeben lassen. Habe gesagt, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich mich so übel dir gegenüber verhalten habe. Und deswegen kann ich heute in der Fröhlichkeit, in der, ja, einfach in der Art und Weise, wie ich jetzt hier stehe, hier stehen. Weil Jesus in einer unglaublich liebevollen Art, in einer vergebenden Art, in einer, ja, einfach auch beschützenden Art mit mir umgegangen ist und mir nicht immer vorgeworfen hat, du hast ja, und da hast du jetzt das verdient oder jenes verdient. Na ja, hätte ich, klar. Aber er hat es nicht umgesetzt. Er hat um mich geworben und hat gesagt, ja, Martin, da hast du falsch gehandelt, aber ich möchte, dass du anders handelst. Und er hat mich wieder zurückgebracht. Und das macht er mit jedem Einzelnen von euch. Und will er mit jedem Einzelnen von euch machen. Und das Ganze nur, ja, weil er euch unglaublich lieb hat. Und dann, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das so mitkriege, wie Jesus mit uns umgeht, dann muss ich ehrlich sagen, dann ist es mir egal, ob ich ein Knecht Jesu bin oder was auch immer. Ich bin ja nicht nur Knecht, ich bin auch Kind. Ich bin auch Sohn oder eher Söhne und Töchter. Ja, wir sind beides. Und wenn ich diesen Herrn, der es nur gut mit mir meint, der fürsorglich sich um mich bemüht, dann, ehrlich gesagt, bin ich mehr als gern bereit, auch Knecht Jesu genannt zu werden. Und dann lobe ich ihn auch dafür, für das, was er getan hat, sei es in der Vergangenheit oder was er noch tun wird in der Zukunft. Wofür können wir noch loben? Gibt es noch Gründe, für die wir loben können? Emanuel, was gibt es noch einen Grund, für den wir Gott loben können?
Dass die Woche gut.
Genau, dass wir eine schöne Woche gehabt haben. Mit den Legos, viele Kinder da waren, Spaß gehabt haben. Ja, toll. Gibt es noch irgendwas, wofür wir Gott loben können? Ja?
Dass man relativ schnell eingeschlafen ist.
Ja, sehr gut. Ja, das sind Aussagen. Es gibt, ich habe jetzt das erste Mal während der ganzen Krankheitszeit erlebt, wie es ist, wenn man nicht schlafen kann. Wenn man einschlafen will und kann nicht einschlafen. Und am nächsten Tag bist du fix und fertig, weil du zu wenig geschlafen hast. Ja, das ist ein gutes Argument. Noch irgendwas?
Dass man eine Krankheit gut überstanden hat.
Sehr gut. Ja, genau. Es gibt so viele Aspekte, für die wir Gott loben, für die wir Gott danken können. Und wie wir schon gesagt haben, loben zieht nach oben. Und es gibt ein paar Dinge, die ich richtig großartig finde. Und zwar einmal Gottes Allwissenheit. Gott ist allwissend. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, okay, der weiß auch, was ich so mache, was kein anderer sieht. Aber darauf kommt es mir heute gar nicht an. Du musst dir jetzt vorstellen, Gott sieht dich. Aber er sieht dich nicht, weil er dich jetzt verurteilen will, sondern er sieht dich, weil du ihm erstens wichtig bist, wichtig und wertvoll, aber er sieht dich auch, wenn es dir schlecht geht. Er sieht, wenn du einfach deprimiert bist, wenn du entmutigt bist, wenn du, ja, wie jetzt vielleicht sogar in so einer Krankheitszeit, nicht einmal die Energie hast, in der Bibel zu lesen, obwohl du weißt, das ist eigentlich die Lebensenergie und Kraft, die du hast und die du brauchst für dein Leben. Ich habe dann zwischendrin mein Handy angemacht und die Bibel als, wie nennt man das, Hörbuch, und habe das eine halbe Stunde können und dann bin ich eingeschlafen, weil einfach so, weil das auch anstrengend war. Keine Ahnung, also ich kann mir nicht vorstellen, also sowas habe ich noch nie erlebt, gebe ich ehrlich zu, aber ja, Gott sieht auch einen in dieser Situation. Ja, und was macht er dann? Lässt er mich jetzt da einfach hocken und sagt, ach, naja, lass ihn doch mal kämpfen, vielleicht kommt er irgendwie wieder durch. Und dann, ja, vielleicht. Und wenn nicht, na gut, dann ist er halt weg. Meine Güte, kommt ein neuer nach. Nee, so ist Gott nicht. Er sieht mich in meiner Not, er sieht mich in meinem Elend und er hat Mitleid mit dem und versucht mir zu helfen. Entweder, dass er es irgendwie so macht, dass er einem so wieder gesund macht oder einem Menschen zur Seite stellt, die einem die Möglichkeit geben, schneller wieder gesund zu werden. Und ich habe ich habe im Grunde mal beides erlebt. Gott hat mich wieder gesund gemacht, aber er hat mir auch liebe Menschen wie die Stricker zur Seite gestellt, die mir Ivermectin und auch dieses Cortisonspray besorgt haben, so dass ich dann relativ schnell wieder gesund werden konnte. Ja, und ja, Gott, er sieht mich, weil er allwissend ist. Und er sieht zur gleichen Zeit den Matthias, er sieht zur gleichen Zeit den Stefan, er sieht jeden Einzelnen zur gleichen Zeit. Weil er nicht nur allwissend ist, so, ich hoffe, dass jetzt, ne, eigentlich hätte ich das als erstes immer so, allwissend und allgegenwärtig, genau, stimmt ja, allgegenwärtig, habe ich ja schon gehabt. Genau, Gott ist allgegenwärtig, das heißt, er ist überall zur gleichen Zeit. Der kann hier in Golzen bei uns hier jetzt sein, aber zur gleichen Zeit irgendwo in China, wo sich genauso eine Gemeinde versammelt. Er ist beim David hier in Altgolzen und ist in irgendeinem Provinzdorf in, keine Ahnung, Russland oder sonst irgendwo, wo auch ein Mensch ist, der ihn entweder lieb hat oder sogar nicht lieb hat. Er kann überall zur gleichen Zeit sein. Und ist es nicht großartig, einen Gott zu haben, der nicht jetzt einfach örtlich gebunden sind wie wir. Ich stehe jetzt hier, ich kann aber nicht zur gleichen Zeit in Bayern sein oder in Hamburg. Nee, ich bin hier und wenn ich jetzt von hier weggehe, nach Hamburg zum Beispiel, dann bin ich halt nicht mehr hier, dann bin ich in Hamburg. Das ist, wir sind örtlich begrenzt. Wir können nicht einfach an einer und der anderen Stelle gleichzeitig sein. Aber Gott kann es. Und das hat uns auch Paulus im Neuen Testament gesagt, dass er 500 Gläubigen zur gleichen Zeit begegnet ist. Und das hat man dann nachgeforscht. Es ist tatsächlich so gewesen. Jesus konnte zur gleichen Zeit mit 500 Gläubigen zur gleichen Zeit Gemeinschaft haben oder ihnen begegnen oder wie auch immer. Gott, er ist allgegenwärtig. Das heißt, wir müssen jetzt nicht so begrenzt sein, ja, kann jetzt Gott überhaupt bei mir sein? Und was ich einfach schade finde, es gibt so viele Leute, die beten, Herr Jesus, komm in unsere Mitte. Und ich habe das auch schon in Gemeinden erlebt, die haben da richtig, ja, Herr, komm und sei in unsere Mitte. Und ich dachte, was ist denn das? Das ist so ein Käse hoch drei. Jesus ist in der Nummer. Er sagte in seinem Wort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also das heißt, ich muss jetzt nicht beten, Herr Jesus, komm jetzt hier in die Gemeinde und sei bei uns. Ich darf Jesus dafür danken, ich darf ihn preisen. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier gegenwärtig bist, dass du in unserer Mitte bist, dass du uns einfach auch begegnen möchtest heute Morgen. Ich darf danken, er ist da. Und das hat auch was mit Glauben zu tun. Glaube ich das, was in der Bibel steht? Oder denke ich, naja, es ist ein nettes Buch, es ermutigt mich. Aber glaubst du auch das, wenn Jesus sagt, ich bin in deiner Mitte, dann ist er da. Und das Schöne ist, er kann nicht nur hier sein, er ist in Rothenburg, er ist in irgendeiner Gemeinde in Hamburg, er ist im Grunde genommen in jeder Gemeinde, die sich jetzt um sein Wort versammelt. Und das darf ich im Glauben annehmen und darf ihm dafür danken, dass er da ist. Gott ist allgegenwärtig. Und dann seine Allmacht. Gott ist allmächtig. Und wenn ich ein Problem habe, das erscheint mir riesig. Momentan steht vor mir ein Riesenberg. Ich habe ungefähr 15, 16 Rechnungslegungen zu machen, weiß nicht, wie ich die fertig kriegen soll. Das ist für mich ein Riesenberg, weil es unendlich viel Arbeit ist. Ja, aber Gott ist allmächtig. Und ich darf zu diesem allmächtigen Gott gehen, der dir alles kann. Und darf ihm das sagen. Und da sagen ja Jesus, ich weiß zwar nicht, wie ich das alles schaffen soll, aber ich komme jetzt einfach zu dir, ich beug meine Knie und ich bete, dass du einfach da hilfst, all das einfach zu bewältigen. Er hat mir jetzt die letzten paar Wochen geholfen, dass ich meine ganzen Briefe, soweit es geht, aufarbeiten kann, außer die jetzt nur eingescannt und abgelegt werden müssen. Ja? Und jetzt mache ich mich nächste Woche dran und schaue, dass ich meine Rechnungslegungen so viel, wie es irgendwie geht, fertig kriege. Aber ich darf zu diesem allmächtigen Gott kommen und ihm vertrauen, dass er handelt. Und wenn ihr irgendein Problem habt, dann schau mal, dieses Problem, das ist so winzig. Passt da noch was dazwischen rein? Wenn ich ein Problem habe, ist es so winzig. Das passt doch nicht einmal rein. Und Gott ist so viel größer. Und er kann. Ich muss ihn nur darum bitten. Und wenn ich in seinem Willen bin, dann ist er der Allerletzte, der es nicht erfüllt. Und zweites, Namen Gottes. Wer hat diesen Namen El Shaddai schon mal gehört? El Shaddai heißt im Grunde genommen so in unserem Sprachgebrauch übersetzt der Allgenugsame. Und der Bibelschullehrer hat vor, ja, als ich damals in der Bibelschule war, ich habe es jetzt nicht umgerechnet, wie lange es jetzt her ist, aber es ist schon über 20 Jahre her, der hat es mal gebracht und hat gesagt gehabt, das ist ungefähr so wie dieses nächste Bild. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich aufgeregt bin, wo finde ich Ruhe? Das ist wie entweder an der Brust vom Vater, wo ich innerlich wieder zur Ruhe kommen kann, oder an der Brust von der Mutter. Und ich kann euch sagen, als unsere Kinder noch, was weiß ich, relativ klein waren, und ich bin ja während der Woche bin ich ja Schule und keine Ahnung was, und ich auf der Arbeit, aber Wochenende, gut, okay, da hat man meistens ein bisschen länger geschlafen. Aber eins, das war eigentlich fast jeden Samstag. Dann sind die Kinder, wenn die wach waren und gemerkt haben, ja, die Eltern sind jetzt auch schon langsam wach, dann kamen die runter und die haben dann wirklich fast wie so ein Wettstreit, haben die dann geschaut, wer am schnellsten auf dem Bauch von Papa liegt. Und ich habe einfach gemerkt, ja, allein das, dass die da drauf liegen auf meinem Bauch, und das hat denen einfach gut getan. Und genauso drückt dieses Wort El Shaddai aus. Dieses Geborgensein bei einem Gott, der uns lieb hat, der es gut mit uns meint, der uns ja einfach auch ja, umhüllt mit seiner Liebe. Wo ich, wenn ich innerlich aufgeregt bin, wie ein Kind, wenn das jetzt einfach irgendwas nicht stimmt, dann schreit es. Aber am Bauch von der Mutter oder vom Vater kommt das Kind wieder wie hier zur Ruhe. Dann gibt es diesen Namen Gottes El Elyon. Bedeutet der Größte, es gibt keinen Größeren. Und dann, ja, auch ein Bibelschullehrer, der hat dann so ein Bild gebraucht und hat gesagt gehabt, wenn du so eine Leiter hast, dann ist er an der obersten Stufe. Es können Götzen, keine Ahnung was, da sein, ja. Die Leute verehren, im Grunde sind sie ja nichts, aber es sind ja keine Götzen oder keine Leute, also halt, wie sagt man, Gestalten, die uns helfen können. Wir können uns nicht helfen, das ist Materie. Ich könnte jetzt hergehen und könnte sagen, okay, ja, ich beuge mich jetzt vor dieser Kerze. Ja, was bringt mir das? Ja, die brennt jetzt, okay. Aber was macht die? Hört die mich? Fühlt die was? Redet die mit mir? Geht die mit mir dorthin, wo ich hingehe? Jesus tut's. Die Kerze, die bleibt da stehen. Ich kann zu dir reden, ich kriege keine Antwort. Ja? Weißt du, und genau so, dieser Gott, den wir anbeten, es ist der, es gibt keinen über ihm. Er ist der Allerhöchste. Oder dann eben El Zebaot, der Herr der Herrscher. Gott hat ein unglaublich großes Heer an Engeln. Und ein Engel, steht auch im Alten Testament, der hat ein ganzes Heerlager mit über 100.000 an, oder waren es, ja, ich glaube es waren um die 100.000, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Der hat die niedergemacht. Und jetzt stellt euch vor, ein Heer von Engeln. Wenn Gott mit diesem Heer, dem hält nichts stand. Er ist im Grunde immer unbesiegbar. Und genau das will auch dieses Herr der Herrscher, dieses Zebaot zum Ausdruck bringen. Er ist unbesiegbar. Es gibt keinen, der Gott das Wasser reichen kann. Wenn wir das ist im Grunde immer eine Truppe. Es ist nicht einmal ein Heer. Aber Gott hat ein unzählig großes Heer von Engeln, die Kraft und Macht haben, die man sich gar nicht ausdenken kann. Und dann ein richtig toller Satz. der jetzt dann im nächsten Vers kommt, den haben wir auch gesungen gerade, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Ist das nicht großartig? Vom Aufgang der Sonne, das heißt, wenn wir aufstehen, sollen wir einfach anfangen, Gott zu loben. Und es gibt so viele Dinge, für die wir loben können. Für unsere Erlösung, dafür, dass er immer bei uns ist. Allein diese 6 Beispiele, die ich genannt habe, geben uns ganz, ganz viel Stoff zum Anbeten und zum Loben dieses großen Gottes. Jetzt die Frage ist natürlich, ja, soll ich jetzt Gott den ganzen Tag preisen? Wie soll das funktionieren? Das heißt, wenn ich jetzt mit David dann reden will, dann sagt er, lass mal ruhig, preis Gott. Ja, wenn ich jetzt, wenn du redest jetzt mir, sag, ich rede jetzt gerade mit Gott, ich preis Gott. Ich meine, das ist mit Sicherheit nicht damit gemeint. Ich denke, es ist eher die innere Bereitschaft, zu jeder Zeit mit Gott einfach über das Erlebte zu reden. Und ich kann euch sagen, wie oft, also mir ist es schon wirklich richtig oft passiert. Ich fahre einfach durch die Gegend. Und gerade wenn es zum Beispiel Abend ist und da sehe ich so ein Abendrot, aber so richtig toll, dann ist mir es echt schon passiert, dass ich einfach stehen geblieben bin, habe mich hingestellt, habe das Abendrot bewundert und bin ins Loben über Gott gekommen. Oder ich habe irgendeine Nachricht gehört von jemandem, der einfach Gott erfahren hat, wo Gott einfach ein Gebet erhört hat. Ja, dann halte ich einfach inne, oder wie man jetzt dazu sagen würde, oder bin einfach ruhig und fange an, Gott zu loben. Und das kann ich, ob das jetzt in der Früh ist, wenn ich in meiner Bibel lese, und das passiert mir in letzter Zeit öfters, dass ich einfach über irgendwelche Bibelverse, die ich schon oft gelesen habe, einfach drüber stolper und denke, wow. Und dann anfange über Gott, einfach Gott zu loben. Und so kann das mich den ganzen Tag begleiten. Und darum sage ich, es ist eine innere Bereitschaft, zu jeder Zeit einfach aufgrund von dem Erlebten einfach Gott zu preisen. Das heißt nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag betend durch die Gegend laufen muss und nichts mehr anderes tue. Das meint Gott definitiv nicht. Das ist die innere Haltung, die ich haben soll, einfach, dass meine innere Haltung auf Gott ausgerichtet ist. Der nächste Vers, der hat mich auch richtig umgehauen, gebe ich ehrlich zu. Hoch über alle Nationen ist der Herr, über die Himmel seine Herrlichkeit. Hoch über alle Nationen. Gewaltig. Das sind Bilder aus dem All auf die Erde, wo man dann eigentlich die 2 Seiten von dem Planeten in etwas sieht. Hoch über alle Nationen ist der Herr. Er steht über allem. So, und jetzt stell dir vor, irgendwo hier, da oben ungefähr, halten, oder? Oder muss das? Doch, muss das sein, ne? Ja, ich glaube schon. Sind wir hier in Golzen. Und Gott ist hier, ewig weit entfernt, sage ich jetzt mal. Und er sieht uns hier. Ist das nicht gewaltig? Aber was ich noch großartiger finde, das ist der 2. Teil des Verses. Über den Himmel seine Herrlichkeit. Wenn du jetzt so in den Himmel wie jetzt da reinschaust, es ist schon eindrücklich, wenn du den Himmel so ansiehst, manches Mal so abendrot, so richtig in die Ferne. Und da kannst du, aber was ist dahinter? Und ich habe jetzt ein paar Bilder mitgebracht. Da möchte ich einfach, werde jetzt da gar nichts dazu sagen und bitte euch einfach, dass ihr die ein klein wenig auf euch wirken lasst. Denn die geben uns so ein klein wenig einen Einblick in dem, was hinter dem Himmel ist.
Hm? Das ist die Sonne.
Ja. Also es ist, wurde von dem Weltraumteleskop Hubble aufgenommen. Und dann die Frage, das stellt dann der nächste Bibelvers. Wer ist wie der Herr? Und dann eben im Grunde genommen eine Antwort. Unser Gott, der hoch oben thront. Wenn man solche Bilder anschaut, und ihr könnt, wenn ihr einen Computer daheim habt, die noch einmal einfach eingeben, Weltraumbilder. Da sind so viele interessante, großartige Bilder drin. Wenn man die dann anschaut, da geht einem das Herz auf. Wenn man einfach sieht, wie großartig dieser große, lebendige, allmächtige Gott all das geschaffen hat. Und dann, ich will jetzt zu diesem Vers gar nicht mehr viel sagen, weil der ist eigentlich selbstredend. Der Herr sieht herab, um auf die Himmel und auf die Erde zu schauen. Der Herr, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden. Ja, also er neigt sich herab, um auf die und schaut den Himmel an und schaut die Erde an. Und im Grunde genommen macht er damit klar, ja, du und ich, auch wenn er so gewaltig, so großartig, so hoch erhaben ist und wir ihm im Grunde nochmal egal sein könnten, was drückt er damit aus? Eben, dass wir ihm nicht egal sind, dass wir ihm wichtig sind, ja, dass er, ja, dass wir, egal was wir machen, es ist ihm nicht wurscht, sondern es interessiert ihn. Wir sind ihm wichtig. Nur Menschen, die wir lieb haben, die sind uns wichtig. Vielleicht auch andere noch, aber Menschen, die ich hasse, der ist mir nicht wichtig. Aber Menschen, ja, die ich lieb habe, die sind mir wichtig. Und warum ist Gott so, dass er sagt, okay, du bist mir wichtig? Weil er uns lieb hat. Aber er hat nicht nur uns hier, die wir hier im Gottesdienst sind oder die wir an Jesus glauben. Nicht nur wir sind ihm wichtig, sondern auch der Mensch, der ohne Jesus verloren geht, ist ihm wichtig, weil er ihn auch lieb hat. Ja? Also nicht nur jetzt alle, die sagen, die Heiligen, sondern jeder Mensch auf dieser Welt ist Gott wichtig. Und er wirbt um ihn. Und es kommt ihm drauf an, reagiere ich jetzt positiv auf das Werben Gottes oder nicht. Ich bin ihm wertvoll. Ja, wie gehe ich mit was Wertvollen um? Ja, das schmeiße ich nicht einfach in die Ecke und so, alles gut. Also Kinder machen es ja oft so, die kommen heim, und dann landet die Büchertasche in der Ecke. Ja, es ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Aber man wird mit Sicherheit nicht mit einem tollen Geschenk, was möglicherweise entweder aus Glas oder Keramik ist, wenn man das jetzt in der Hand hat, dann einfach sagen, naja, gut, schmeiße es jetzt in die Ecke, okay, das ist zerbrochen. Naja, damit gehe ich vorsichtig um. Ich behandle das anständig und fürsorglich. Ja? Und genauso geht Gott mit uns um. Er will nicht, dass wir zerbrechen. Im Gegenteil, er will uns schützen, er will uns umhüllen, er will uns helfen. Was ist noch? Wir sind ihm nicht zu dumm. Ja, es gibt dumme Menschen. Und während dieser Corona-Zeit habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass es so viele, Entschuldigung, dumme Schafe gibt, die einfach sich diesen Dreck da reinjagen lassen. Ja, aber trotz allem liebt Gott diese Menschen genauso. Egal, was jemand tut. Und wenn er Gott noch so, sag ich jetzt mal, schlimm behandelt hat, durch sein Verhalten, durch seine Reden, ja, wir sind ihm auch nicht zu einfältig. Also zu naiv, weiß nicht, wie man es jetzt noch anders ausdrücken kann. Ja, er liebt uns trotzdem und er wirbt um uns, weil wir ihm wertvoll und wichtig sind. Wenn Gott nicht um uns geworben hätte, säße kein Mensch von uns heute hier. Dann würden wir sonst irgendwas machen, aber nicht hier sein, um auf Gottes Wort zu hören. Wir sind auch nicht so unfähig. Nicht jeder ist begabt, hat ein fotografisches Gedächtnis, liest es einmal durch, tschuk, abgespeichert und kann es immer wieder abrufen. Ich kenne Menschen, ja, die so ein fotografisches Gedächtnis haben. Und ich bewundere das, gebe ehrlich zu. Ich kann es nicht. Im Gegenteil, ich muss ehrlich sagen, als ich mich ungefähr mit 14, 15 bekehrt habe damals, habe ich erst angefangen, richtig zu lesen. Ich habe vorher gestottert beim Lesen. Das muss man sich vorstellen. Da liest der David, die, wahrscheinlich sogar der Emanuel, fast besser, wie ich damals mit 14, 15 gelesen habe. Ja? Unfähig. Und was macht Gott? Diesen Unfähigen, Stotternden, beim Lesen stotternden Messerer. Ich will, dass der an mich glaubt. Ich will, dass er mir nachfolgt. Und erst da habe ich angefangen zu lesen. Ja? Und ja, Gott hat so vieles auch in dieser ganzen Zeit danach verändert. Ich war in meiner Arbeit, also ich war damals sowas von eingeschüchtert, unselbstständig. Ja? Wenn jemand mich von früher kennen würde, als ich noch mal Ausbildung machte, würde ich sagen, was mit dem passiert. Ja? Gott hat mein Leben im Lauf dieser Jahre, vielen Jahre, einfach verändert. Und er macht aus einem Unfähigen, macht den Menschen, die begabt sind. Wenn ich jetzt, wenn mir jetzt irgendjemand gesagt hätte, ich würde irgendwann einmal predigen, so ja hier, ja, nee, aber Gott kann Menschen einfach zu aus Unfähigen Menschen begabte Menschen machen. Die Unfähigkeit quasi in Begabung verändern. Wir sind auch Gott nicht zu schmutzig. Egal wie viel Dreck wir, wie man schon so schön sagt, am Stecken haben. Ja, egal wie viel Blödsinn ich in meinem Leben gemacht habe. Egal, ja, was ich alles getrieben habe. Ich bin ihm nicht zu schmutzig. Und dafür können wir ihn loben. Oder ich bin ihm auch nicht zu sündig. Egal wie viele Sünden ich in meinem Leben begangen habe. Ich bin mir hundertprozentig sicher, selbst Hitler, wenn der am Ende von seinem Leben begriffen hätte, was er alles für schlimme Taten gemacht hätte, hätte vor Gott Buße getan und Gott um Vergebung gebeten, hätte Gott ihm vergeben. Bin ich hundertprozentig überzeugt von. Deshalb die Erlösung Jesu, die reicht aus. Die reicht für alle Sünden, die jemals hier auf dieser Erde begangen worden sind, aus. Wir sind nicht so sündig, egal wie viele Sünden wir in unserem Leben begangen haben. Ich habe nicht so viele Sünden begangen, dass Gott mir die nicht vergeben könnte. Und selbst wenn ich als Christ ja Sünden begehe, es kommt ja auch vor, dass Menschen, sage ich jetzt mal, auf Abwege geraten. Ja? Und selbst da ist die Sünde nicht so groß, als dass Gott sie nicht vergeben könnte. Und auch jetzt der nächste Vers unterstreicht es, was ich jetzt da gerade eben gesagt habe, auch noch. Das heißt, der aus dem Staub emporhebt, den Geringen aus dem Schmutz erhöht, den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei den Edlen seines Volkes. Ist das nicht großartig? Du bist im Grunde nur arm, bedeutungslos, ja, vielleicht auch schmutzig, wie der arme Lazarus, der unter dem am Tisch von dem Reichen war und dem die Hunde die Wunden geleckt haben. Ja, und was macht Gott? Jemanden, der wirklich am Tiefpunkt seines Lebens ist, den bringt er, sage ich jetzt mal, schafft es, dass der irgendwie, ja, sage ich jetzt mal, Ruhm und Ehre erfährt. Gott, er sieht dich. Gott, er erbarmt sich. Gott, er bereichert dein Leben. Gott, er schenkt dir Aufmerksamkeit. Gott, er begleitet dich. Gott, er erfreut deine Seele. Und Gott, er macht aus deinem sinnlosen Leben ein sinnvolles Leben. Ist das nicht großartig? Er sieht dich, er erbarmt sich, er bereichert dich, er schenkt dir Aufmerksamkeit, auch wenn ich es nicht verdient habe. Er begleitet dich, er erfreut deine Seele. Ja, und dass unsere Seele sich freut, ist so wichtig. Einfach auch, es tut uns gut und Gott will uns Gutes tun. Und er macht aus deinem Leben, was sinnvoll, sinnlos ist, und es war mein Leben vor vielen, vielen Jahren, macht er ein sinnerfüllendes Leben. Er hat mich mit 14 dort in dieser kleinen Ortschaft in Sugenheim hat er mich gesehen und hat gewusst, den will ich, dass der mir nachfolgt. Und er hat dafür gesagt, dass ich auch, ja, an dieser Veranstaltung, obwohl ich hinterher mich gefragt habe, warum mache ich das? Der hat aufgerufen, ja, wer Jesus in seinem Herzen aufnehmen will, soll seine Hand hochheben. Ich habe das gar nicht richtig realisiert, plötzlich war meine Hand oben. Und dann sagt hinten irgendjemand von meinen früheren Kumpels oder Freunden, was, der Martin? Und dann ist mir bewusst geworden, was ich jetzt eigentlich gemacht habe. Ja, aber dann gab es kein Zurück mehr. Aber ich wollte auch gar nicht zurück. Und Jesus hat mir meine Sünden vergeben und hat mir eine Freude ins Herz gegeben, die ich vorher nicht kannte. Er hat mir ja auch diese Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, die ich in auf Tanzveranstaltungen, die es damals ab und zu gab, oder in dem Befreunden mit Mädchen, ja, diese Sehnsucht war dann plötzlich weg. Und ja, Jesus hat einfach mein Herz ausgefüllt. Und genau das will er. Er will uns ein erfülltes Leben geben. Und dann einen weiteren Punkt, der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Lobet den Herrn. Was bedeutet, hätte ich eigentlich schreiben müssen, aber das wäre dann nicht reingegangen. Eine Kinderlosigkeit für Frauen damals. Ist uns das bewusst, was das damals war? Das war unglaublich. Es wurde von einer Frau nichts anderes erwartet. Also sie musste nichts anderes machen, als sich um den Haushalt zu kümmern, Kinder zu kriegen, Kinder zu versorgen, für den Nachwuchs sorgen. Wenn eine Frau das gemacht hat, 1, 2, 3, je mehr Kinder, umso besser, dann war die richtig angesehen. Und wenn jetzt eine Frau einfach unfruchtbar war, einfach keine Kinder kriegen konnte, warum auch immer, dann war das für die eine Riesenschande zu der damaligen Zeit. Ja? Und dann kann man sich, vielleicht kann man sich da ein klein wenig reinversetzen, was das für Frauen bedeutet hat. Und dann möchte ich einfach darauf antworten. Und was schreibt er hier? Der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt, okay, als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Sie hat deswegen trotzdem keine Kinder. Aber sie kann trotzdem fröhlich sein. Warum? Weil Gott ihr diese Fröhlichkeit gibt. Ja? Und manches Mal, das sieht man auch in der Bibel, hat Gott sogar auf dieses Rufen, auf dieses Sehnen und Beten von einfach unfruchtbaren Frauen reagiert und hat ihnen ein Kind geschenkt. Aber es war nicht selbstverständlich. Aber Gott kann, und das wollte ich damit einfach zum Ausdruck bringen, das Leid, was mich belegt, was mich fertig macht, was mich ja einfach auch niederdrückt, dieses Leid kann er in Fröhlichkeit verwandeln. So, er sieht dein Leid. Er hat Mitleid. Jesus ist ein mitleidender Gott. Er verwandelt dein Leid in Fröhlichkeit. Er ist in der Lage, aus Leid Fröhlichkeit zu machen. Er schüttet seinen Segen über dein Leben im Überfluss aus. Und was kommt als Schluss? Halleluja. Gott ist einfach großartig. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich den Psalm an dem einen Morgen gelesen habe, lange Zeit vorher keine stille Zeit mehr gemacht, weil ich einfach aus dem Loben nicht mehr rauskam und einfach gesagt habe, Herr, wie großartig bist du. Was für einen großartigen, lebendigen und mächtigen Gott habe ich. Und drum noch ganz zum Schluss einfach dieser Zuruf. Loben zieht nach oben. Und ich wünsche euch, dass ihr genau das auch umsetzt, was jetzt auch im zweiten Vers steht. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Lasst uns einfach mit dieser inneren Haltung tagtäglich durch unser Leben gehen und Gott einfach loben und preisen. Und dann dürfen wir auch erleben, wie unser Leben fröhlich und auch, wie er unser Leben fröhlich macht.